Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Schaulustigen. Es ist Podcast-Hochzeit, würde ich sagen. Eine der wenigen nicht von der Quarantäne betroffenen Mediensachen. Mir gegenüber sitzt Matthias Kalle, Fernsehexperte, mein liebster Podcast-Partner seit mittlerweile ziemlich genau einem Jahr. Wir sind feierlich. Oder? Ein bisschen feierlich sind wir.
Wir haben Nüsschen.
Wir haben Nüsschen.
Wir haben Mineralwasser und du trinkst einen Kaffee in alter Tradition. Und ganz wichtig, wir sitzen 2 Meter Abstand.
2 Meter Abstand?
2 Meter Abstand, das ist auch neu für uns.
Ich habe sowieso immer eine Armlänge Abstand, aber also wenn ich den Arm von Matthias wegstrecke.
Ja.
Heute machen wir tatsächlich, jetzt mal ganz kurz ohne Flachs, wir nehmen Corona so ernst, dass wir natürlich nicht im Studio sind heute.
Nein.
Sondern in einer Privatwohnung und wir hatten uns sowieso schon gesehen. Das heißt, wir sind quasi Quarantäne-neutral.
Ja.
Wir können uns nichts mehr tun und deswegen versuchen wir zu podcasten, ohne Leute zu gefährden und versuchen solidarisch zu sein und Fun zu haben. Und das einzig Positive vielleicht an so einer Pandemie ist, dass die Leute jetzt zu Hause sitzen und Serien gucken. Das heißt, so als Serienpodcast ist eigentlich auch ganz gut für uns.
Haben wir eine gute Zeit, hätten wir eine gute Zeit, könnten wir wöchentlich machen, aber da ist ja was dazwischen gekommen. Meine Damen und Herren, wenn Sie diese Folge hören und noch nicht feierlich gekleidet sind, dann ändern Sie das jetzt. Weil wir hören auf mit den Schaulustigen.
Deswegen heißt die heutige Folge auch die Schaulustigen.
Wir sind die Schaulustigen heute und um den Abschiedsschmerz vielleicht etwas zu mindern, wir nennen es Podcast-Pause.
Genau, also das ist jetzt auch kein Flachs, wir hören auch nicht auf wegen Corona. Das ist tatsächlich die allerletzte Folge, die Schaulustigen. Wir bleiben uns erhalten. Also ich werde sowieso aus deiner Wohnung nicht mehr verlassen die nächsten 3 Wochen, weil ich habe auch keine Linsensuppe mehr zu Hause. Und die Vorstellung, gar keine Podcasts mehr mit dir zu machen, übersteigt meine Vorstellungskraft. Deswegen, in so einer Welt möchte ich nicht leben. Aber die Schaulustigen jetzt erstmal...
Erstmal nicht. Aber wir hacken was aus,
ja.
und bleiben Sie auf allen Kanälen wachsam.
Wir melden uns bei Ihnen.
Wir melden uns. Und der Grund, deshalb kommt einiges zusammen, es ist die letzte Folge Schaulustigen, Sie bleiben vielleicht in den nächsten Wochen zu Hause. Zeit, viele Serien zu gucken, die Sie vielleicht in dem letzten Jahr, seitdem wir auf Sendung sind, nicht geschaut haben. Deshalb wollten wir unsere letzte Folge von den Schaulustigen eine Highlight beziehungsweise Lowlight, beziehungsweise die offenen Fragen, die es natürlich auch in einem Jahr gab, beantworten.
Und ich möchte auch ehrlich gesagt natürlich Lowlights über Lowlights sprechen, haben wir im letzten Jahr viel gemacht. Das macht auch ehrlich gesagt immer großen Spaß. Es gibt keinen Menschen, mit dem ich lieber abhasse als mit dir, Matthias. Aber ich glaube, die Bundesrepublik, die Gesellschaft und ich würde auch sagen, das Volk braucht gerade positive Vibes. Deswegen, ich möchte, glaube ich, die Lowlights ein bisschen, also auf meiner Seite beschränken. Ich möchte eigentlich wirklich nochmal den Platz nutzen, um über einerseits Sachen, die Spaß gemacht haben, mit dir zu sprechen, aber auch wirklich über Serien, die man immer und immer wieder empfehlen möchte.
Dann streiche ich Conan O'Brien von der Liste.
So scheiße. Also bevor wir über Serien sprechen, möchte ich tatsächlich mal eine Sache ansprechen, die ich im ganzen Jahr weder im Podcast noch außerhalb des Podcasts mit dir besprochen habe. Und zwar, wie schaut Matthias Kalle eigentlich Serien?
Ah.
Weil es gibt da ja verschiedene Herangehensweisen.
Es gibt auch verschiedene Theorien, wie ich Serien schaue.
Ich würde mir vorstellen, dass du eigentlich stehend mit einem Trikot vom BVB?
Ja, vom BFB.
Schlecht gelaunt, VfB. Vom VfB Bochum, Stuttgart, Mainz 05, Schalke. Nein, ich zum Beispiel schaue Serien meistens, indem ich parallel auf dem Handy rumdaddel.
Ja.
Machst du das auch?
Nein, das mache ich nicht. Und du hast ja schon einmal festgestellt, wir haben ja das ein oder andere versucht, zusammen zu gucken. Und du hast ja festgestellt, ich rede nicht.
Oh ja.
Ich rede nicht mit dir, ich rede generell nicht mit dir, aber wenn wir zusammen Serien gucken. Ich hab mal irgendwo gelesen, dass Marcel Reich-Ranicki aus Respekt vor dem Autor Bücher nur im Sitzen und immer mit Krawatte am Mann gelesen hat.
Liest du auch, schaust du Serien dann auch im Smoking?
Nein, weil ich habe keinen Respekt vor Fernsehmachern und deshalb, ich habe kein Handy in der Hand, es sei denn, es ist, wir schauen sowas wie eine Talkshow, wo ja das Handy zum Second Screen oder Twitter zum Second Screen geworden ist. Aber wenn ich tatsächlich Serien schaue und egal, ob ich sie gut oder schlecht finde, dann habe ich eine konzentrierte Halbliegehaltung.
Eine konzentrierte Halbliegehaltung,
die ich jetzt nicht demonstrieren möchte und schaue dann ohne Einfluss von außen mir diese Serie an, tatsächlich.
Das ist beeindruckend.
Ja.
Das schaffe ich bei Büchern eher als bei Serien, weil ich finde Serien, das ist jetzt wirklich eine der berühmten Generationensachen mit Sicherheit. Hm. Ich kenne Fernsehen eigentlich ja ohne Second Screen gar nicht mehr so richtig.
Das stimmt. Für mich war Fernsehen immer totale Kontemplation. Also das ist, man konzentriert sich tatsächlich, also ich möchte mich auf das, was ich da gerade sehe, wirklich konzentrieren und möchte da auch keine Beschallung von außen haben. Ich möchte mich auch nicht mit irgendwem unterhalten, weder davor noch danach noch währenddessen, weil ich mache das ja mit dir, Gott sei Dank, zum Glück. Aber währenddessen finde ich Konzentration auf das, was da gerade passiert, tatsächlich wichtig. Ich mache mir auch, ich weiß gar nicht, wie du es, also wir haben ja verschiedene Herangehensweisen. Du hast ja sehr oft deine Notizen für diesen Podcast auf deinem Handy, ich habe es auf dem Laptop. Ich mache mir aber auch nicht während ich schaue Notizen, sondern immer nur danach. Ich weiß nicht, wie du das handhabst.
Ich mache mir beides, weil es gibt so, ich schreibe mir dann vor allem so Szenen, die ich besonders lustig oder skurril oder irgendwie beschreibenswert finde, auf. Was manchmal ein bisschen wirr ist, weil ich mache das mit einer Notiz-App im Handy und das führt dann dazu, dass da manchmal einfach nur so eine Notiz steht von wegen Schokokuchen, Ausrufezeichen, Szene mit dem Jungen.
Ja, ich erinnere mich.
Und dann weiß halt auch niemand, genau, die berühmte Szene mit dem Jungen und dem Schokokuchen war, glaube ich, in American Pie. Und Und dann bringt das nicht immer so viel und die eigentlichen weiterführenden Schlaubi-Gedanken, die mache ich mir auch erst danach.
Ja.
Aber ich habe auch, vielleicht müsste ich mal einfach mein Handy wegschmeißen, während ich eine Serie gucke.
Ja. Schaust du eher tagsüber, wir haben ja beide auch wahnsinnig interessante Dayjobs, schaust du tagsüber mehr oder eher abends?
Ich schaue eher abends, ich habe aber das Gefühl, dass mich das einsam und traurig macht. Also eigentlich, genauso wie irgendwie abends ist blöd alles. Abends möchte ich eigentlich nur noch eine Flasche Rotwein und meine Ruhe.
Und Hobby im Kopf.
Und was? Und
Hobby-Kopf.
Was? Hobbykeller?
Nicht alles gut.
Und aber ja, ich finde, ich bin so sozialisiert, dass ich alles, was vor 14 Uhr und mit Fernsehen zu tun hat, assi finden muss und soll. Mhm. Also das gab es bei uns damals nicht.
Nee.
Deswegen bin ich dann eher zwangsweise abends, merke aber auch, dass ich so, Stichwort Achtsamkeit, das tut einem schon auch nicht gut, so im Bett liegen und dann noch eine Serie im Halbschlaf gucken und so.
Wir haben ja das große Glück, dass wir trotz unseres fulminanten Altersunterschiedes beide im Besitz von einem Fernseher sind. Also du hast einen Fernseher, ich habe einen Fernseher. Und ich schaue auch tatsächlich meistens auf dem Fernseher und nicht auf dem Laptop.
Mhm. Da muss ich auch sagen, ich habe ja, glaube ich, mit der ersten Folge habe ich verkündet feierlich, dass ich mir extra für die schaulustigen Fernseher gekauft habe. Ich würde sagen, dieser Fernseher war im letzten Jahr netto 2 Dutzend Mal an. Also das ist mir alles zu wild. Bevor man da irgendwie, und dann macht auch jeder Tastenton, wenn man in so einem Smart TV drin ist, macht so ein Hup, Hup, Hup.
Ja, geht, kann man ausschalten.
Ja, ja, aber dann bist du bei den Einstellungen ist, bist du boop, boop.
Nee, ich komme mal bei dir rum und mach mal den Fernseher schön. Mach mal den Fernseher schick.
Bestimmt habe ich auch so die Bildeinstellung ganz falsch.
Ja.
So wie Frank Plasbeck hat keinen grauen Unterhautunterton.
Und 6:1 und so.
Klar, was denn sonst?
Logisch.
Und D-Max auf 2. Das heißt, Fernseher bin ich nicht warm geworden. Ich merke aber eben auch, so für die Seelenhygiene ist dieses am Laptop irgendwie im Halbliegen auf einem Sofa und danach einschlafen, ist auch nicht geil.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Hörverlag. Im neuen, hochwertig produzierten Hörbuch Hashtag Haltung hören Sie zeitlose Statements für eine offene und gerechte Gesellschaft. Originalaufnahmen großer Persönlichkeiten, von Einstein über Kästner und Lindgren bis zu Greta Thunberg, verdeutlichen, was es heißt, Haltung zu zeigen und auch in politisch stürmischen Zeiten Gerechtigkeit zu leben. Das Hörbuch gibt es direkt bei Random House und überall, wo es Bücher gibt.
Ja, meine Damen und Herren, wir wissen nicht, wie Sie Fernsehen schauen, wie Sie Serien schauen. Ist uns auch
egal.
Geht uns nichts an. Egal ist es uns überhaupt. Sie sind uns nicht egal. Es geht uns nur nichts an. Also wenn Sie da bestimmte Vorlieben haben, schreiben Sie uns nicht mehr an die schaulustigen@zeit.de, weil diese E-Mail-Adresse wird wahrscheinlich gesperrt.
Schreiben Sie auf Instagram, Twitter, alles.
So, wir sind ja erreichbar. Das ist ja das Schöne. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, jetzt die nächsten 3 Wochen sind wir zu Hause und im Schluppi-Modus, was sollen wir denn da eigentlich schauen? Wir haben da im Laufe des vergangenen Jahres, die vergangenen 28 Episoden, die wir gemacht haben, doch einiges Schönes gesehen.
Ja, fang doch du mal mit einem Highlight an von dir.
Ich könnte, also ich muss ja auch ein bisschen darauf achten, dass wir uns nicht dauernd wiederholen und dass nicht immer die gleichen Serien alle 3 Wochen genannt werden. Ich komme aber nicht umhin, als ein Highlight, was wir vielleicht nicht 4-mal genannt haben, nochmal The Kominsky Method zu nennen.
Oh ja, Gott sei Dank steht das auf deiner Liste.
Ja. The Kominsky Method, eine, ich glaube, in 2 Staffeln auf Netflix bereitgestellte Serie, in der Hauptrolle Michael Douglas, der einen alten, abgehalfterten Schauspieler spielt, der eine Schauspielschule in L.A. hat und dort die sogenannte Kominsky Method lehrt. Er hat einen besten Freund, dessen Frau stirbt, weil alle sind schon sehr alt. Und wie diese Freundschaft zu neuen Blüten getrieben wird, wie mit Humor dem Alter und dem Tod ins Auge geblickt wird, das hat uns, soweit ich mich erinnere, sehr, sehr, sehr gut gefallen.
Ja, erinnere ich mich richtig, dass bei The Kominsky Method bis zum Ende die Kominsky-Methode nicht verraten wird?
Wir wissen sie nicht. Ich hoffe auf die 3. Staffel, ja, wo wir diese Kominsky-Methode endlich mal lernen.
Ich fand auch The Kominsky Method ein unglaublich liebevoller Humor. Und es werden so ganz viele Themen gestriffen, die wir immer wieder in Serien gesucht haben, also Tod, Freundschaft, Tod auch über viele Jahre und Jahrzehnte vor allem, Elternschaft und Kinderschaft. Ja. Also das wird alles so wahnsinnig liebevoll. Michael Douglas ist halt einfach auch King. Also und ich glaube, wir haben in diesem Podcast niemals über die Serie Grace and Frankie gesprochen, die es bei Netflix gibt.
Haben wir nicht.
Die mit der fantastischen Jane Fonda in der Hauptrolle. Ja. Und Grace and Frankie war die erste Serie, die ich gesehen habe, wo mir aufgefallen ist, krass, da sind wirklich mal Protagonisten und Protagonistinnen, die alt sind, nach allen Regeln der Kunst. Und das habe ich bei The Kominsky Method, das war dann die 2. Serie, wo ich wirklich finde, das sind alte Menschen. Und die sind eben nicht, deren Alter ist natürlich auch mal ein Thema, aber es geht nicht darum, dass sie da Protagonisten sind, weil sie alt sind, sondern die werden halt gezeigt, wie sie sind. Und das ist ja auch eine Art von Diversität, die ich total wichtig finde und gut finde.
Ja. Also Kominsky Method können wir, glaube ich, uneingeschränkt empfehlen. Du hast schon Michael Douglas gelobt, sein bester Freund wird gespielt von dem großartigen Alan Arkin. Es gibt Gastauftritte von Bob Odenkirk, von Jane Seymour, Paul Reiser, da ist einiges los. Und ausgedacht hat sich das Ganze der gleiche Mensch, der sich komischerweise 2½ Men ausgedacht hat, was, glaube ich, uns beiden nicht so sehr gefällt.
Überhaupt nicht. Also beziehungsweise, ich habe wieder Matthias Nüsschen aufgegessen. Ich esse immer die Cashew-Nüsse raus.
Nimm doch noch einen Schluck.
Ah, danke. Von den verschiedenen Getränken, die ich hier habe. Ich glaube, 2½ Men war gut, oder? Also es war halt so ein bisschen Prollo-Humor, aber war das nicht für eine Sitcom eigentlich total in Ordnung?
Ich glaube, ich habe es damals schon erzählt, dass ich den uns beiden bekannten Christian Ullmann, habe ich mal mich drüber unterhalten, über 2½ Men. Und der sagte mir, furchtbare Synchronisation muss man auf Englisch schauen. Und ich bin ja immer bei solchen Aussagen, muss man auf Englisch schauen, finde ich immer schwierig. Ich habe es nicht gemacht, ich habe es nicht überprüft, ob es nicht auf Englisch viel, viel lustiger ist. Aber ich konnte mit der deutschen Fassung von 2½ Men sehr, sehr wenig anfangen und habe da, glaube ich, nach 1½ Folgen diese Sache auch aufgegeben.
Das steht passenderweise, möchtest du noch was zu The Kominsky Method sagen? Ich wollte dich
Ich glaube, wir haben so viele Highlights, die wir raushauen können, dass wir bei den einzelnen Punkten nicht lange verweilen sollten.
Okay, weil das ist auch eine Sache, über die ich viel nachgedacht habe, nämlich Deutsch versus Englisch schauen, weil ich im Nachhinein mittlerweile die Befürchtung habe oder den Eindruck habe, ich würde sagen, du guckst eher tendenziell auf Deutsch, oder?
Ja.
Und ich gucke eigentlich immer auf Englisch, ja, aber gar nicht aus so einem auch super bescheuerten, man muss es auf Englisch gucken, sondern ich glaube, ich habe immer so einen Leistungsgedanken, dass ich denke, dann spreche ich besser Englisch. Also ja, ich will da quasi was bei lernen. Und ich glaube im Nachhinein, wir haben einige Serien unterschiedlich bewertet, weil es gibt Serien, die sind halt auch sehr, sehr gut synchronisiert und es gibt Serien, die sind halt sehr schrottig synchronisiert.
Das
und
stimmt.
Sitcoms und so Weekly-Shows aus dem Primetime-Fernsehen sind tendenziell einfach schnell und deswegen schlampig synchronisiert. Und ich glaube, es gibt echt Serien, die dir durchgegangen sind, weil es kaum erträglich ist, diese Synchronisierung zu sehen und zu hören.
Ja, wobei es gibt eine Sache, wenn wir gleich zur 2. Empfehlung kommen, die, glaube ich, sehr erwartbar ist, wenn wir sagen, schauen Sie sich Brooklyn Nine-Nine an. Ich habe alle Staffeln, die verfügbar sind, auf Netflix auf Deutsch geschaut und habe vor kurzem angefangen, mit der 1. Staffel sie auf Englisch zu schauen.
Und was macht das mit dir?
Ich hoffe, es macht mich schlauer. Ich hoffe, es macht mein Englisch besser. Aber dadurch, dass ich ungefähr, du weißt, ich kenne sie auswendig, die einzelnen Folgen. Und
cool.
Ich gebe zu, ich muss mich anstrengen, aber dafür habe ich ja auch diese Fernsehhaltung. wenn ich schaue. Und ich finde es sehr, sehr interessant und ich finde es aber tatsächlich nach wie vor, jetzt wo ich die halbe erste Staffel auf Englisch geschaut habe, ich glaube, dass sie sehr, sehr gut synchronisiert ist und dass sie auch die Stimmen sehr gut getroffen haben. Mhm. Und deshalb ist es für mich tatsächlich gerade ein Vergnügen, mir das nochmal auf Englisch anzuschauen.
Ja, ich finde einfach tendenziell oder grundsätzlich diese Leute unerträglich, die so tun, als würde man Fernsehen gar nicht gucken dürfen, wenn man es synchronisiert guckt. Es gibt so ein paar Serien, wir sprechen gleich ausführlich über Brooklyn Nine-Nine. Ich möchte kurz einmal den Punkt machen für solche britischen Serien, so Broadchurch, Sherlock und so ein Kram, wo ich wirklich das schwer erträglich finde, es auf Deutsch zu schauen, weil ich irgendwie die Vermutung habe mittlerweile, dass britisches Fernsehen zur Hälfte auch nur gut ist, weil man einfach gerne britisches Englisch hört.
Ja, das stimmt. Wir haben ja, wenn Sie da nochmal reinhören wollen, eine UK-Spezialfolge gemacht mit Schwerpunkt auf englischen Serien, wie zum Beispiel The Queen, deine Lieblings.
The Crown.
Warum sage ich denn immer The Queen? Das gibt's doch gar nicht. The Crown, Broadchurch.
Wie der Song von Billie Eilish. Brooklyn Nine-Nine.
Ja.
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 Ich habe selten erlebt, das war, glaube ich, wirklich einer der sogenannten Synergieeffekte bei uns beiden. Wir hatten ganz selten Serien, wo wir eigentlich pausenlos, wochenlang immer wieder unabhängig voneinander uns geschrieben haben und erzählt haben, wie toll wir gerade Folge XY finden. Mhm. Und es ist eine der wenigen Serien in meinen Augen, die wirklich immer besser wird. Und ich frage mich auch, wie die das hinbekommen. Also die ersten Staffeln sind schon toll, sehr liebevoller. Also Brooklyn Nine-Nine spielt auf dem 99. Precinct der New Yorker Polizei. Mhm. Und es gibt einen neuen Polizeichef, damit fängt diese Show an und es gibt Jake Peralta, das ist so quasi die Hauptfigur und der wird mit seinem bester Freund ist Charles Boyle, das ist so ungefähr der uncoolste, coolste Mensch der ganzen Welt. Und es gibt eben einen unglaublich diversen Hauptcast und am Anfang sieht es so aus, als würde der Polizeichef einen ganz neuen, aber schlechten Wind in dieses Precinct reinbringen und am Ende oder eigentlich schon nach wenigen Folgen stellt sich eigentlich heraus, wahnsinnig cooler Typ und diese Serie ist von Anfang an mit Ansage, aber eben ohne Zeigefinger unglaublich divers und schafft es, sich immer über die richtigen Themen lustig zu machen.
Ja.
Und das bewundere ich wirklich, dass die in sechs Staffeln, die ich gesehen habe, die es legal im Internet gibt, nicht ein einziges Mal einen Ausfall haben in einen problematischen Humor. Weil das hat eigentlich fast jeder, der Witze schreibt, muss mal dazwischen einen Witz haben, der kacke ist und der sich über das Falsche lustig macht. Aber selbst die Figuren, die sich über, also es gibt natürlich irgendwie so frauenfeindliche Macho-Arschlöcher, die werden dann da gezeigt. Aber die schaffen das immer, einen doppelten Boden herzustellen, damit klar wird, sie machen diesen Witz gerade nicht als Ausrede, weil sie ein Arschloch geschrieben haben als Protagonisten, der das sagen darf, damit man drüber lachen kann, sondern sie deklassieren eigentlich in dem Moment, in dem der Witz gemacht wird, schon die Lächerlichkeit oder die Person, die so lächerlich war, diesen Witz zu erzählen.
Ja. Also der Writers Room von Brooklyn Nine-Nine ist eigentlich unser, ja, wie soll ich das sagen, unser Sehnsuchtsort. Da würden wir gerne mal reinschauen. Du hast mir erzählt, du recherchierst ja auch jede einzelne Folge vor, dass der Writers Room von Brooklyn Nine-Nine im Prinzip eigentlich nur aus Harvard-Absolventen besteht, die gesagt haben, wir gehen in dieses schmuddelige Showgeschäft und möchten lieber lustige Sitcoms schreiben, als Unmengen von Geld in irgendwelchen, keine Ahnung, Law-Firms zu verdienen.
Das ist total richtig. Ich glaube allerdings, dass das keine Besonderheit vom Writers Room von Brooklyn Nine-Nine ist, sondern so ein bisschen ein Running Gag in der Comedy-Autorinnen-Szene in den Staaten ist, dass eigentlich jeder, der, also fast alle, die es zu was gebracht haben, auf so einer Ivy League-Uni waren. Also Harvard ist jetzt so der Running Gag, weil auch bei Conan O'Brien, der auch in Harvard war, hat irgendwie so als Janitor, als Putzmann. Der hat irgendwie, seine Chefautoren waren alle in Harvard. Und deswegen hat Harvard im Speziellen so ein lustiges Image. Es gibt aber auch, bei SNL war auch jeder Zweite auf so einer unfassbaren Elite-Uni. John Mulaney zum Beispiel, der jahrelang bei SNL geschrieben hat, war, ich glaube, Georgetown oder so. Also wirklich, wo man denkt, warum bist du nicht Biochemiker geworden und versuchst, Corona zu mit einem täglichen Corona-Podcast irgendwie zu heilen. Ja. Und das fand ich sehr erstaunlich. Es gab allerdings auch, habe ich schon mal in der Comedy-Folge erzählt, ich erzähle es nochmal kurz.
Warum nicht?
Der Chefautor von Brooklyn Nine-Nine, der Mann, dem wir das zu verdanken haben, der wäre wirklich fast Anwalt geworden, weil der Chefautor, bei dem er früher gearbeitet hat, hat bei so einer kleinen Loser-Show namens Conan-Show geschrieben, der meinte so, ich überlege doch, ob ich Anwalt werde. Und der Chefautor meinte so als Gag, ja, auf jeden Fall, mach das auf jeden Fall, geh zur Law School. Und deswegen hat der Chefautor, dieser Autor, ganz kurz gedacht, ah ja, wenn selbst der sagt, dass ich nicht lustig schreiben sollte als Hauptberuf, ist dann aber, glaube ich, nicht genommen worden und hat dann doch die kleine Loser-Show Brooklyn dann hingeschrieben. Ja. Und wir sind ihm sehr dankbar.
Und es ist nicht so, dass sie eine unfassbar lustige Serie schreiben, sondern, und ich möchte da unser zweitliebstes Wort in diesem Podcast benutzen. Es gibt vor allem in den späteren Staffeln Temperaturwechsel in jeder einzelnen Folge. Zum Beispiel, wenn eine der Hauptfiguren der anderen Hauptfigur einen Heiratsantrag macht, dann habe ich das schöner und romantischer und herzergreifender eigentlich noch nie gesehen.
Ja.
Und flankiert wird das Ganze mit dem Gag vorher, mit dem Gag hinterher. Aber dieser Heiratsantrag ist so phänomenal. Das ist ganz, ganz große Kunst, das so zu schreiben.
Ja, das ist wirklich so eine Feel-Good-Serie. Und falls Sie jetzt schon vielleicht an dem Punkt sind, dass die vielleicht noch freiwillige, vielleicht schon unfreiwillige Quarantäne Sie so ein bisschen doof im Kopf macht und so ein bisschen aggressiv und so ein bisschen, dass Ihnen die Decke auf den Kopf fällt, Brooklyn Nine-Nine ist wirklich eine Serie, die man mit fast allen gucken kann. Ich würde sagen, ab welchem Alter Kinder?
Ich kenne einen, wir haben einen gemeinsamen Bekannten, der schaut das gerade mit seinem 12-jährigen Sohn.
Kann man und machen.
Das kann man machen.
Ja.
Ja. Das kann man machen. Vielleicht nicht auf Englisch.
Wobei, ein 12-Jähriger spricht wahrscheinlich besser Englisch
als ich.
Als wir zusammen.
Das kann gut sein, ja. Aber probieren Sie es aus und ich glaube auch tatsächlich ab 12 ist das ein großartiger Humor und es ist ein menschlicher Humor, es ist ein solidarischer Humor.
Ja.
Und man macht nichts verkehrt. Ich glaube, 5 oder 6 Staffeln sind frei verfügbar und das kann die ein oder andere trübsinnige Stimmung vertreiben.
Absolut. Ich habe jetzt eben schon Broadchurch gestriffen. Wegen schottischem Dialekt oder englischem, britischem Englisch. Deswegen lass uns nochmal, weil das war wirklich auch eines meiner Highlights, weil eine der vielen schönen Sachen an diesem Podcast ist, dass wir uns ja gegenseitig auch ein bisschen zwingen, manchmal Sachen zu gucken, die wir nicht geguckt hätten. Und Broadchurch ist etwas, da hätte mich sowohl das Cover bei Netflix als auch die Serienbeschreibung, als auch der Cast, um ehrlich zu sein, nicht angemacht, weil David Tennant hatte ich immer so als Doctor Who im Kopf und dachte, oh nee, kein Bock drauf. Und auch immer so Krimiserien finde ich immer maximal egal. Das ist mit Abstand die beste Krimiserie, die ich auf jeden Fall im Jahr Schaulustigen, aber auch lange davor geguckt habe.
Wer hat sie vorgeschlagen nochmal?
Das war so ein Fernsehfilmkritiker. Ich weiß nicht mehr, wer. Lebt der Alten noch? Genau, ich glaube, du hast mir gesagt, schau doch mal Broadchurch, das wird dir sehr, sehr gefallen. Und ich habe es angeschaut und Broadchurch ist, ist es quasi in jedem Bereich das Gegenteil von einem Tatort.
Ja, zum
weil
Glück.
Es wirklich in meinen Augen bis zur letzten Folge nicht erwartbar ist.
Ja.
Und auch gar nicht nur, die eigentliche Frage ist natürlich, wer ist der Mörder von diesem, es wird ein kleiner Junge in dem fiktiven UK-Strandstädtchen Broadchurch gefunden. Und es ist natürlich die Frage, wer hat ihn umgebracht? Und es gibt eben David Tennant und Olivia Colman, die sind das Ermittlerduo, ein ungleiches Duo. Das ist vielleicht das einzige Klischee, würde ich sagen, von dieser Kommissarenserie. Er ist halt der grumpy Typ mit der düsteren Vergangenheit und sie ist so ein bisschen die fröhliche, lebensbejahende, jetzt reißt dich doch mal zusammen. Das finde ich so, die Dynamik habe ich so oder so ähnlich schon öfter gesehen, aber halt nie in gut. Die eigentliche Frage ist natürlich, wer hat den Bub umgebracht? Aber die wird auch über lange Strecken ein bisschen egal, weil es auf einmal andere Baustellen gibt, die einen genauso interessieren wie die Frage, wer den Bub umgebracht hat.
Es ist eine sehr genaue Charakterbeschreibung der einzelnen Einwohner von Broadchurch. Irgendwann ist jeder mehr oder weniger verdächtig. Es gibt eine ganz, ganz tolle Dynamik zwischen allen Menschen, die mit diesem Fall zu tun haben und an diesem Ort leben. Und die Macherinnen und Macher haben es tatsächlich auch geschafft, das über 3 Staffeln zu erzählen. Also es ist eine ganz, ganz große Kunst für Leute wie uns beiden, die eigentlich keine Krimis mögen und für die so klassische Whodunits nicht sonderlich spannend sind, denn doch es so aufrechtzuerhalten, dass man im Prinzip mit jeder einzelnen Figur mitleben möchte, mitfiebern möchte und wissen möchte, wie ergeht es ihr mit diesem Schicksal, was ihr möglicherweise bevorsteht oder was auch indirekt oder direkt mit dem toten Jungen zu tun hat. Das ist ganz großes Drehbuchschreiben, glaube ich.
Broadchurch, würde ich sagen, ist so eine Serie, die ist zu crazy für Kinder. Also das ist jetzt nichts, was man quasi in der Corona-Quarantäne mit Kids zusammen guckt. Aber das ist so, wenn angenommen man hat Kinder, die Kinder sind im Bett Und dann merkt man, Homeschooling ist schon wahnsinnig anstrengend und auf Kinder aufpassen 3 Wochen am Stück auch wahnsinnig anstrengend. Und dann, wenn man noch die Energie hat für ein halbes Glas Rotwein,
ja,
und sich dann auf die Couch setzt, das hat so eine Art von, so ein Sonntagabend-Feeling hatte ich immer, wenn ich eine Folge geguckt habe. Und man muss es auch nicht binge-watchen.
Das ist das Gute. Ja. Eine der wenigen Serien, die man sich wirklich, wo man 3 Tage dazwischen auch mal verstreichen, ja, lassen kann. Das stimmt. Das stimmt.
Und sie hat auch einen sehr gefälligen Plot. Also man kommt auch immer wieder schnell rein. Das macht sehr dankbar.
Man kommt schnell rein. Die Figuren sind so gut ausgearbeitet, dass man auch nicht bei der 4. Folge auf einmal denkt, wer war das jetzt nochmal? Sondern es ist immer sehr, sehr, sehr klar, wer ist und in welchem Zusammenhang diejenige oder derjenige mit dem Mord oder mit den Ermittlern oder so steht. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr toll. Und ich weiß auch noch, dass in der 3. Staffel, das hat dich sehr bewegt, das ist in der 3. Staffel, gibt es noch eine Nebengeschichte, eine Vater-Tochter-Geschichte, wird noch erzählt. Auch da gibt es eine Art von Temperaturwechsel, die sehr, sehr schön ist und sehr, sehr toll. Da verraten wir jetzt aber nicht zu viel, weil das sollten Sie sich wirklich auch anschauen. 3 Staffeln Broadchurch.
Was hattest du noch für Highlights?
Okay, das Erwartbarste, was ich sagen kann, Fleabag.
Wir müssen aber drüber sprechen.
Wir müssen noch einmal drüber sprechen, weil Fleabag ist für uns beide, und wir beide werden nicht müde, es zu sagen, eigentlich nah an der Perfektion, wie eine Serie zu sein hat. Die treuen Zuhörerinnen und Zuhörer erinnern sich vielleicht, dass wir gesagt haben, wir hatten beide tatsächlich unsere Probleme in der 1. Staffel mit den ersten 3, 4 Folgen, um reinzukommen. Dann änderte es sich aber, als sie in diesem Yoga-Retreat waren. Da gab es aber auf einmal so ein, für mich jedenfalls beim Schauen, so ein Wow-Effekt. Mhm. Und ich finde, dass vor allem die 2. Staffel, es gibt nur 2 Staffeln, alle Gerüchte von wegen 3. Staffel oder so, die wir auch mal gestreut haben, können wir nicht bestätigen. Es gibt 2 Staffeln. Und die wenigen Schwächen, die die 1. Staffel möglicherweise noch hatte, gibt es in der 2. Staffel überhaupt nicht mehr.
Ja.
Es ist wirklich nah an der Perfektion. Es ist, Sophie muss sich gerade umsetzen, weil das Licht hier gerade unangenehm dich blendet.
Ja.
Oder bin ich das?
Das bist du.
Ah. Ich wollte gleich zum Hot Priest noch kommen. Mhm. Ich glaube, in dem ganzen 29 Episoden Schaulust, die wir gemacht haben, waren wir uns, glaube ich, selten über eine Serie so einig wie über Fleabag.
Ja, absolut. Ich möchte auch gar nicht in die Details, also die Frage, warum das irgendwie so toll ist, ist irgendwie wahnsinnig müßig, so tolle Frauenfigur, bla bla bla. Ich möchte diesem Perfektionsargument eigentlich widersprechen, weil das, was es für mich so erstaunlich macht, ist, dass die 1. Staffel in meinen Augen eigentlich ein handwerklicher Fehler ist und man die Serie vor allem liebt, wenn man beide Staffeln hintereinander gucken kann. Und die große Frage ist, warum guckt man die 1. Staffel zu Ende? Weil ich finde, die 1. Staffel gibt einem auch in der Yoga-Retreat-Folge wenig an die Hand, was einem sagt, hier ist eine sympathische Protagonistin, für die man sich auch noch eine 2. Staffel interessieren sollte. Und trotzdem schafft die Serie es eben, dass man weiterschaut. Und das finde ich so toll, weil eigentlich ist Fleabag in der 1. Staffel unerträglich. Also eine unerträgliche, zynische, bösartige Frau. Und dieser Taschenspielertrick, dass jede Art von Antipathie einer Protagonistin über einen Schicksalsschlag erklärt wird, der ist ja auch irgendwie spätestens seit Dr. House nicht mehr interessant. Und trotzdem wird es geschafft. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Zauber, dass es eben in der 2. Staffel perfekt wird. Und in der 1. meines Erachtens hätte auch ganz schnell mit ein paar Abänderungen richtig doll schief gehen können.
Mhm. Wo du gerade Dr. House sagst.
Ja, bitte.
Oder weil ich glaube, wie gesagt, weil wir über Fleabag so oft gesprochen haben und hier ist nur eine klare Empfehlung. Schauen Sie sich Fleabag an und wenn Sie mehr von uns über Fleabag hören wollen, Sie finden es quasi in jeder anderen Episode. Aber ich finde es ganz, ganz spannend, dass du gerade Dr. House sagst, weil was du vielleicht nicht gewusst hast, ich folge dir ja auf Twitter.
Du folgst mir auf Twitter? Mhm. Du bist das.
Ich bin das. Und ich wollte da nichts groß von machen, so, ja, aber ich war doch sehr angefasst, im positiven Sinne, als ich gemerkt habe, dass du offensichtlich, ohne vorher mit mir drüber zu reden, dir Dr. House drauf schaffst, weil du bist...
Was heißt denn hier drauf schaffen?
Naja, ich sag dir Folgendes, weil ich glaube, dass du... Mäuschen, jetzt hören wir mal zu. So, weil, wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann bist du eigentlich zu jung, um die Originalausstrahlung Dr. House RTL in den sogenannten Nullerjahren gesehen zu haben. Oder trete ich dir damit zu nahe?
Du trittst mir nicht zu nahe. Wir greifen dann nur wieder ein großes
Missverständnis.
Nee, ein Missverständnis oder eine Sache, wo ich auch ein bisschen mittlerweile an Lebenslaufbetrug denke. Wir haben ja schon geklärt, dass ich die Wochenschau geguckt habe.
Mit 3 Jahren.
Ich bin 94 geboren und wenn ich mich nicht täusche, wurde Ende der 90er die Wochenschau abgesetzt. Oder 2002 oder so. Viel zu jung dafür. Vielleicht bin ich doch 35 und weiß es nicht. Und Dr. House erinnere ich mich auch noch wahnsinnig gut dran.
Irre. Das ist
und ist 2005 oder so ausgestrahlt worden?
Ja, so um den Dreh. Genau, ja. 2005. Ich habe mich jedenfalls, also für mich war es so, als ich das gesehen habe, dass du offensichtlich gerade heimlich, ohne mich einzuweihen, dir alte Dr. House-Folgen und Staffeln nochmal anschaust, habe ich mich total gefreut, weil ich dachte, ah, toll, jetzt, aber vielleicht denke ich auch, dass ich jünger bin, als ich in Wirklichkeit bin, weil ich denke dann die ganze Zeit, toll, jetzt guckt Sophie eine Serie, die mir in meiner Jugend wahnsinnig viel bedeutet hat, obwohl ich schon 30 war, als Dr. House auf RTL ausgestrahlt wurde.
Und ich freue mich gerade so, dass wir über Dr. House sprechen, weil ich eigentlich nicht schummeln wollte. Ich wollte eigentlich nicht Serien hier nochmal reinbringen, die wir nicht besprochen haben im letzten Jahr.
Das möchte ich eigentlich, aber ich glaube, wir können zwei Ausnahmen machen. Das eine ist Dr. House, zu der anderen kommen wir gleich noch, weil ich es sehr, sehr toll finde, dass das, oder was heißt toll, eigentlich ein bisschen schade, dass jetzt, wo sich die Schaulustigen dem Ende nähern, wir haben noch eine halbe Stunde, wir festgestellt haben, dass Serien, die uns offensichtlich vor 10 Jahren, 15 Jahren einiges bedeutet haben, dass die jetzt bei den sogenannten Streaming-Diensten wieder verfügbar sind. Und ich finde, gerade wenn wir die Leute, die müssen jetzt, wir sagen, wie es ist, ein paar Wochen, wenn nicht sogar Monate, müssen sie ohne Sophie Passmann und mich auskommen. So. Und da kann man jetzt auch nochmal sagen, Dr. House, die 7 oder 8 Staffeln oder sogar 9, es sind viele Staffeln, das lohnt sich auf allen Ebenen. Möchtest du gerade erzählen, worum es eigentlich geht für all die Dr. House nicht kennen?
Es geht bei Dr. House um... ich hab grad, sorry. Es geht in Dr. House um einen Doktor, der heißt House, der leitet... Wow. Ich möchte, in solchen Situationen möchte ich gerne daran erinnern, dass es Leute gibt, die mich entweder Public Intellectual oder auch Stimme meiner Generation nennen. Beides habe ich beeindruckend unter Beweis gestellt hiermit. Dr. House ist der Leiter von einer Differentialdiagnostik Special Unit in einem Krankenhaus. Er hat 3 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und House und sein Team lösen die Special-Fälle. Also wirklich Patienten, Patientinnen, wo keiner draufkommt, was die haben. Und es ist eine klassische... Es ist für mich so ein Morph, der auch in den Nullerjahren entstanden ist. Es ist eigentlich zu stringent in seiner Geschichte, um eine klassische Sitcom ist es ja ähnlich in seinem Aufbau, aber es ist eigentlich eine Serie, die man zwar einmal die Woche zufällig reinschauen kann und man kommt mit, weil jede Folge ist abgeschlossen genug. Es gibt aber eine ganz, ganz eindeutige Charakterentwicklung bei allen und die Konstellation der einzelnen Personen ändert sich auch so vehement oder so doll über die Staffeln, dass es eigentlich auch große Freude macht, diese Serie am Stück zu gucken. Und tatsächlich hat die Tatsache, dass ich Dr. House gucke gerade, hat viel mit den Schaulustigen zu tun. Weil ich gemerkt habe, ich weiß nicht, ob du das auch hast, du bist jetzt auch im Gegensatz zu mir viele Jahre Fernsehkritiker gewesen vor diesem Podcast. Ich hatte so einen intellektuellen Erschöpfungszustand, was Serien angeht. Also an irgendwann, wenn man diese Menge an Serien, die wir gucken wollen und sollen, zu Ende, wirklich guckt, dann hat Fernsehgucken irgendwann nur noch mit Arbeit zu tun. Und ich habe dann irgendwann gedacht, ich brauche etwas, was ich abends angucke, wenn ich fast schon am Einschlafen bin und ich muss nicht drauf achten, wie die Protagonisten zueinander stehen. Ich will einfach nur mit coolem Humor beschallt werden und deswegen habe ich mich für Dr. House entschieden. Und das ist so eine Art Therapie gerade vom Fernsehkritikerinnen-Dasein.
Ja. Also all das, was Sophie gerade erzählt hat, ist natürlich nicht der Grund, warum wir den Schaulustigen aufhören, dass wir nur noch das als Arbeit ansehen.
Nein. Aber also zwischendurch brauchte ich mal Serien für die Seele.
Ich verstehe das total. Und ich hab etwas Ähnliches, da können wir gleich noch drüber sprechen. Ich habe Dr. House sehr, sehr, sehr geliebt, als es bei RTL kam. Und ich finde es eine fantastische Serie mit ganz, ganz tollen Schauspielern. Du hast richtig gesagt, es gibt so eine ganz großartige Figurenentwicklung bei allen Einzelnen, die dort mitspielen. Das liegt aber auch daran, dass zum Beispiel mit Dr. House, also mit Hugh Laurie, es ist ein ganz großartiger, auch da wieder britischer Komiker, der die Hauptrolle spielt. Ich fand das Ende so ziemlich blöd. Das Ende haben sie nicht gut hingekriegt. Das ist so sehr, sehr lieblos.
Dumbledore stirbt am Ende.
Unter anderem stirbt Dumbledore. Also das Ende fand ich so sehr, 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 sehr mittelmäßig. Ja. Aber ich fand dann schon, trotz all dem, es ist keine Sitcom, das hast du richtig gesagt, aber ich fand dann trotz allem auch der Humor, der durch diese Serie sich zieht, die Freundschaft von House zu seinem besten Freund, zu Wilson, ist sehr, sehr großartig. Und natürlich auch die Art und Weise, wie das Team das House um sich geschart hat, um diese Fälle, diese diagnostischen Fälle zu lösen. Man schaut denen gerne beim Spielen zu und bei den Dialogen, die sie sich um die Ohren werfen. Und deshalb habe ich es damals schon sehr, sehr gemocht und fand auch dieses Anti-Helden-Ding, was der mit Breaking Bad ein paar Jahre später auf die komplette Spitze getrieben wurde, fand ich da schon sehr, sehr toll, als es 2005 rauskam.
Ich habe auch sofort immer wieder in den schlimmsten Folgen von House, also schlimmste im Sinne von da, wo House wirklich der absolute Arschloch-Zyniker ist, den man im echten Leben niemals ertragen würde in seiner Attitüde. Aber als Serienheld natürlich liebt, musste ich auch sehr oft an Sherlock denken, weil ich gemerkt habe, ich habe eine große Schwäche einfach für Arschloch-Protagonisten. So, die einfach wirklich, und Sherlock ist ja auch unerträglich, aber genial.
Ja, ich wollte gerade sagen, also das Arschlochige wird ja durch die Genialität kompensiert, zum Glück.
Und Dr. House, also sowieso, ich habe das Gefühl, Rewatchables, also Serien, die man einfach wirklich irgendwann schon mal gesehen hat und mit einer gewissen Zeit in seinem Leben nostalgisch heute verbindet, die nochmal zu schauen, ist auch ein Trend. Also ich wurde, als ich über Dr. House getwittert habe, wirklich von mehreren Leuten angeschrieben, die sofort meinten, ah, du guckst gerade Dr. House und ich gucke gerade Friends wieder oder Criminal Minds, also Sachen, die wirklich nichts von einem abverlangen.
Gilmore Girls wird gerade sehr geschaut, ja.
Und ich finde das einfach wahnsinnig schön und um in unserer Corona-Quarantäne Empfehlungssprech zu bleiben. Ich glaube, Dr. House ist eine Serie, die kann man gucken, wenn man sich daran erinnern will, dass es auch andere Zeiten gab im Leben.
Aufmerksame Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen, dass es eine Serie gibt, für die ich mich nicht schäme, dass ich sie für eine der besten überhaupt halte, und das ist 24. Und 24 ist gerade bei Amazon Prime alle 9 Staffeln, wobei man ab Staffel 5 nicht mehr unbedingt gucken muss, aber die ist jetzt auch frei verfügbar bei Amazon Prime. Und ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, sie müssen sich diese Folge anschauen. Sophie, ich würde dich niemals dazu zwingen oder dir befehlen oder dir nahelegen, dir 24 anzuschauen, weil ich weiß genau, das ist nicht jedermanns Sache. Ich habe mich aber jetzt für mich persönlich sehr, sehr gefreut, dass in Zeiten wie diesen alle Staffeln bei Amazon Prime frei verfügbar sind, und freue mich jetzt schon diebisch, diesen ähnlichen Effekt zu haben, den du gerade beschrieben hast, den, glaube ich, viele Leute haben, wo Fernsehserien schon so eine Art Erinnerung an die eigene Jugend ist oder an Zeiten, als alles noch ein bisschen schöner oder ein bisschen besser oder vielleicht auch ein bisschen schlimmer war. Darauf freue ich mich jetzt schon, weil leider ist es bei 24 auch so, dass ich, glaube ich, einzelne Sachen mitsprechen kann, wie bei Rocky, aber das ist ja nichts Schlechtes.
Ja, es gibt Schlimmeres.
Es gibt Schlimmeres. Also von daher, und jetzt hört unsere Exkursion auch schon auf mit Sachen, mit denen wir uns gerade beschäftigen, schauen Sie sich gerne Dr. House an, schauen Sie sich gerne 24 an. Zeit genug wird es ja vielleicht geben.
Was ist auf deiner Liste noch? Du guckst so neugierig, nachdem ich als Dr. House reingeschummelt habe.
Auf meiner Liste steht natürlich etwas, was wir zwar sehr kontrovers diskutiert haben, aber wo wir zumindest die erste Staffel, nee, das stimmt nicht, wo wir die zweite Staffel sehr, sehr toll fanden. Und das ist, ich muss es richtig aussprechen, sonst kriegen wir wieder böse Briefe, die aber uns eh nicht mehr erreichen, 13 Reasons Why.
Mochten wir da nicht die erste Staffel, vor allem die zweite nicht?
Ich glaube, war es nicht so, dass...
Ich mag, wie wir auch mittlerweile wie so ein altes Ehepaar übereinander sprechen. Hast du den Nudelsalat aus dem Kühlschrank genommen, Matthias?
Sophie, ich erinnere, dass wir Probleme mit der zweiten Staffel hatten bei den ersten Folgen. Und du warst mir so 2 Folgen voraus beim Schauen. Und ich erinnere mich, dass ich SMS von dir gekriegt habe, wo du nur schon 10. Folge. Unfassbar. Unfucking fassbar. Erinnerst du dich?
Ja, stimmt. Stimmt.
Und
die dritte Staffel hat uns genervt.
Die dritte Staffel fanden wir furchtbar. Die dritte war nicht gut, da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber, und wir haben es, ich weiß auch genau, dass wir uns mit dem Reden über 13 Reasons Why, wir haben es uns nicht leicht gemacht, weil wir natürlich die Problematik der Serie wissen und aber wir haben trotzdem versucht, das rauszuziehen, was wir für neu, für interessant und auch für möglicherweise wegweisend halten in diesem Bereich, der uns ja eh sehr, sehr viel beschäftigt hat im vergangenen Jahr, nämlich Teenager-Serien. 13 Reasons Why, um es ganz kurz zu machen, erzählt die Geschichte eines Mädchens, das sich umbringt und 13 Kassetten hinterlässt, die an 13 verschiedene Personen gehen, die mehr oder weniger etwas damit zu tun haben, warum sich dieses Mädchen so unglücklich und unwohl gefühlt hat, dass sie nur noch einen Schluss sah, nämlich mit ihrem Leben, ihr Leben zu beenden. Und erzählt wie diese Geschichte, wie...
Was natürlich nie ein Schluss ist. Also es ist nie, also natürlich egal, wie wenig man sich geliebt fühlt, es ist nie die, man ist immer geliebt.
Genau. Also das, wir lieben das sie darf zum Beispiel. Man nicht vergessen. So, und diese Geschichte dieser 13 Kassetten und der Sichtweise auf diese Personen, das ist der Rahmen der ersten Staffel. Und was uns auch sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass es natürlich auch nicht so etwas wie eine komplette, auch keine komplette filmerische Wahrheit gibt, weil das, was das Mädchen im Prinzip erzählt hat, was ihr widerfahren ist, das haben zum Beispiel andere ganz anders gesehen. Und es gibt nicht, und das fand ich, diese Ambivalenz in dieser Serie fand ich sehr, sehr schön, dass es nicht klar war, wer hat eigentlich die Deutungshoheit über Dinge, die passiert sind, was nichts damit zu tun hat, dass Dinge, wie sie passiert sind, bei verschiedensten Leuten verschiedene Gefühle auslösen. Und diese Ambivalenz, finde ich, hat die erste und auch die zweite Staffel von 13 Reasons Why sehr, sehr toll transportiert. Der Rest war dann Wiederholung und der Versuch, immer wieder was Neues draufzusetzen, noch einen neuen Schockmoment. Und da waren wir dann vor allem bei der dritten Staffel irgendwann raus.
Wenn man der Serie etwas vorwerfen möchte, also wir haben ja auch lange darüber gesprochen, was darf denn eine Serie um ein so drastisches Thema wie Selbstmord, vor allem bei Teenagern, die ja tendenziell psychisch auch eher nochmal instabiler sind in gewissen Phasen ihres Lebens, als Erwachsene, was darf so eine Serie denn zeigen und benutzen an Stilmitteln? Und ich möchte in der ersten Staffel tatsächlich auch für alle, die jetzt überlegen, ob sie es gucken sollen, es gibt tatsächlich eine Folge, ich glaube, es ist eine der letzten Folgen, wo gezeigt wird, wie die Mutter ihre Tochter Hannah in der Badewanne entdeckt, kurz bevor sie dabei ist zu verbluten, also nachdem sie sich schon die Pulsadern aufgeschnitten hat. Und ich weiß nicht, 1,5 Minuten haben mich Wochen und Monate beschäftigt. Also es ist eine sehr drastische Art, das zu zeigen, weil es eben nicht so splattermäßig irgendwie, es geht ja nicht um jemanden, der dann sich einkotzt noch, weil er sich erhängt hat. Es geht gar nicht um diese Art von Körperlichkeit, sondern es geht einfach um den Horror, den die Mutter da erlebt. Und ich habe mittlerweile gar nicht mehr, also wir haben ja diskutiert, dann darf eine Serie das zeigen, soll sie das zeigen? Und ich bin gar nicht mehr der Meinung, dass sie das nicht zeigen darf. Wenn man der Serie etwas vorwerfen möchte, dann, dass sie eigentlich nur hochkonzentriert gesehen werden kann. Mhm. Also das ist wirklich eine Serie, wo ich auch nicht das Handy in der Hand habe, weil es entgeht einem so viel. Das Problem ist, wenn einem zum Beispiel diese filmischen Feinheiten entgehen, dass Details von unterschiedlichen Leuten unterschiedlich wahrgenommen werden, Szenen unterschiedlich erinnert werden. Wenn einem das entgeht, dann kann sie ganz am Ende auch leider die Frau, die sich umbringt, hat recht Konnotation bekommen. Was die Serie nicht zeigen möchte, aber man muss halt aufmerksam zugucken, aber es gibt halt auch schwierige Bücher und einfache Bücher.
Genau, so ist das. Also von daher, uns hat es beschäftigt und zwar im Guten wie im Schlechten, aber immerhin doch so, dass man sagen kann, gehört für uns tatsächlich zu den Highlights des vergangenen Jahres.
Ja, das war leider jetzt auch ein Highlight, das ich noch einwerfen möchte.
Bitte was?
Es war ein Highlight, das ich auch noch einwerfen wollte. Ich habe lange darüber nachgedacht, auch Stichwort Teenager-Serien, ob Stranger Things mich so sehr begeistert hat, dass ich es hier nochmal erwähnen möchte. Und ich habe irgendwie gemerkt, nee, das war schon süß. Aber das Schattenmonster hat mich nicht so sehr mitgenommen, dass ich das jetzt hier nochmal ausbreiten möchte. Aber du wahrscheinlich, oder?
Nein, also ich sehe das wie du. Ich war nur bei der dritten Staffel, über die wir ja gesprochen haben. Ich fand die allerletzte halbe Stunde, als es mit dem Schattenmonster vorbei war und so weiter und so fort. Und als wir wirklich bei den Teenager waren und wie es mit denen weiterging und wie... Als wir sehr, sehr nah bei ihren Geschichten waren und dieses ganze Horror-Ding so zurückgefahren wurde, da fand ich es sehr, sehr, sehr toll. Da war ich sehr versöhnt mit der auch da leicht sich wiederholenden Geschichte, von der guten Idee, die es in der ersten Staffel gab, auch immer wiedergekäut wurde. Aber die letzte halbe Stunde fand ich eine großartige Studie in Verlust, Liebe, Freundschaft, auch Freundschaft, nicht Freundschaft, sondern auch Liebe von Eltern zu ihren Kindern. Und für diese letzte halbe Stunde hat sich die dritte Staffel auch gelohnt. Aber ich gebe dir auch recht, dadurch, dass wir es bis jetzt nicht erwähnt haben und dass uns fünf andere Serien vorher eingefallen sind, würde ich sagen, ja, ist was für Fans.
Ich möchte trotz der positiven Vibes, die ich auch, mit denen ich sehr fein bin heute, ein paar Kontroversen auch noch ansprechen. Auf beiden Seiten. Und zwar nicht mit dem Ziel, dass wir uns hier endlich einigen, weil ich finde auch eigentlich schön, dass wir uns zwischendurch völlig uneinig sind bei Dingen. Aber es gibt so ein, zwei Serien, wo ich glaube, die sind entweder mir oder dir durchgerutscht im Besprechen. Mhm. Und die eine Serie, die ich nochmal in den Raum werfen möchte, ist tatsächlich Please Like Me. Ich glaube, in einer der ersten Folgen haben wir die besprochen. Ja. Und du hast, was auch dein gutes Recht ist, gesagt, das ist nichts für mich. Ja. Und hast gesagt, dafür bist du auch einfach zu alt für diese Serie. Ja. Und ich Please Like Me ist eine Serie, die mich auf so vielen Ebenen so getröstet hat. Und ich glaube, das ist gerade auch eine sehr, sehr gute Quarantäne-Serie. Please Like Me handelt von Josh, einem Typen, der mit seinem besten Freund und seiner Freundin in einem Haus in Australien wohnt. Die sind alle so, die studieren irgendwie gerade, sind Anfang 20. Und eigentlich beginnt die Serie damit, dass Josh von seiner Freundin verlassen wird, seiner ersten großen Liebe. Die sitzen im Eiscafé und sie sagt, Josh, wir können nicht zusammen sein, du bist schwul. Und er sagt so, nee, bin ich schwul? Und diese Art von quirky Humor zieht sich die ganze Zeit durch die Serie. Es sind einfach drei sehr liebenswürdige, warmherzige, aber auch irgendwie außergewöhnliche Teenager, die so eine, die haben eben, das Geile daran ist, die haben das Gegenteil eines Großstadtlebens. Die wohnen irgendwie in so einer, im Speckgürtel, in so einem Eigenheimhäuschen von seinem Vater zu dritt und haben so eine Art WG, wo sie jeden Abend geil kochen und sie haben einen Hasen und sie haben einen Vorgarten. Und Josh ist dann dabei, dann doch zu merken, dass er ziemlich schwul ist. Sein bester Freund ist dabei, zu merken, dass er ziemlich unglücklich mit seiner Freundin zusammen ist. Es ist eine klassische Coming-of-Age-Geschichte, aber ein phänomenales Drehbuch. Und auch da, Stichwort zu Eltern sein, Vater sein, Kind sein, Sohn sein, eine herzzerreißend, herzbrechende Geschichte, die mit einer psychischen Krankheit seiner Mutter zu tun hat im Zuge der zweiten Staffel. Und unsere Hannah Gadsby spielt auch mit.
Das weiß ich. Und ich habe dir ja, glaube ich, schon im Vorfeld dieser Show versprochen, dass ich mir die Sachen, von denen du eher enttäuscht warst, wie ich Dinge gesehen habe, dass ich die in der Zeit, die jetzt vor uns liegt, nachholen werde. Und ich kann mir auch vorstellen, aber das ist ja auch ein Thema, was wir das ein oder andere Mal schon angesprochen haben. Es gibt bestimmt großartige Serien, die in einer bestimmten Situation für einen selber gar nichts sind. Oder wo man in der Schausituation, in der man sich gerade befindet, damit nichts anfangen kann. Ähnlich wie man Bücher vielleicht in einer Situation anfängt zu lesen und denkt, nee, ist nichts für mich, stelle ich mal weg. Und ein halbes Jahr später nimmt man das gleiche Buch wieder und stellt fest, Donnerwetter.
Ist immer noch scheiße.
Oder auch nicht. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass die Situationen...
Donnerwetter ist immer noch scheiße.
Was denn?
Ich hätte gerne als Pressezitat von dir auf meinem nächsten Buch.
Ja,
Donnerwetter,
geschenkt.
Passmann ist immer noch scheiße. Matthias Galle. Donnerwetter
kann immer noch nicht schreiben. So. So, also jedenfalls, ich glaube, und das hatten wir schon sehr oft, dass man in gewissen Situationen für Geschichten, die einem erzählt werden, anfälliger ist und für manche Geschichten möglicherweise nicht so anfällig ist. In der Situation, in der ich damals war, wir mussten ja auch wahnsinnig viel vorbereiten und dann haust du mir da so ein Ding dazu und dann haben mich die ersten fünf Minuten nicht gekriegt, war möglicherweise ein Fehler, dass ich da nicht weiter... Aber da dachte ich noch irgendwie, nee, wenn mich die ersten fünf Minuten nicht kriegen, dann bin ich dafür nicht anfällig genug. So. Und ich glaube aber, dass das oft bei Dingen vorkommt. Und das ist vielleicht ja auch ein großes Plädoyer, Dingen, die man am Anfang vielleicht nicht so gut fand, dem vielleicht nochmal eine zweite Chance zu geben. Und deshalb bin ich sehr froh, dass du Please Like Me nochmal hier in die Runde wirfst.
Liegt dir noch was auf dem Herzen, Matthias?
Mir liegt eigentlich noch was auf dem Herzen, weil von dem ich aber weiß, dass du es eh toll fandst. Aber ich wollte es nur nochmal als Chronistenpflicht sagen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn sie sich die Zeit nehmen, auch wenn es wirklich ein absoluter Downer ist, sich When They See Us nochmal anzuschauen. Das war eine sogenannte Miniserie bei Netflix. Ich glaube, 5 oder 6 Folgen waren es nur. Es geht um die sogenannten Brooklyn Five. Das waren 5 schwarze Jugendliche, die 1989 angeklagt wurden und verurteilt wurden wegen der Vergewaltigung einer 28-Jährigen, die im New Yorker Central Park joggen war. Und wie diese Geschichte ein Justizversagen, ein gesellschaftliches Versagen, wie das nochmal leicht fiktionalisiert erzählt wurde, das hat uns beiden damals sehr, sehr mitgenommen. Und also so, dass wir auch die eine oder andere Folge kurz mal ausmachen mussten, weil wir es nicht ertragen haben. Das zeigt aber nur diese ganze Bandbreite von Serien und Inhalten, mit denen wir uns in dem vergangenen Jahr wirklich beschäftigen durften, dass wir Sachen haben, die uns zu Tränen gerührt und wo wir Tränen gelacht haben, aber auch Sachen, die uns so tief bewegt haben, wie in meinem Fall in diesem Jahr, glaube ich, auf jeden Fall When They See Us, was mich komplett aus der Bahn geworfen hat. Und zwar, wenn man so will, natürlich aber trotzdem, weil es eine ganz, ganz großartige Serie ist. Und wenn Sie in anderer Stimmung sind, als Sophie das gerade bei Broadchurch geschrieben hat, oder wenn Ihnen auch mal überhaupt nicht nach Lachen zumute ist, sondern wirklich nach einer unfassbar tragischen Geschichte.
Um Sinnhaftigkeit. Diese Serie war sehr sinnstiftend. Ja. Erstens ist es, glaube ich, ohnehin vielleicht eine Art von Pflicht, sich auch gerade als weißer Mensch damit auseinanderzusetzen, wie schwarze Menschen dann in dem Fall in den Staaten vom Polizeiapparat und von der Justiz behandelt und misshandelt werden. Aber es ist auch, wenn man das schaut, merkt man eben, wird alles so in Relation gerückt auf eine zynischerweise heilsame Art und Weise.
Ja.
Ich möchte ganz zum Schluss noch einmal ganz kurz einfach nur sagen, Pose.
Ja.
Pose war wirklich, ich habe überlegt, ob ich ein Jahreshighlight ausmachen kann und habe dann erst gedacht, oh, das bei dem unterschiedlichen Kram, den wir besprochen haben, also wirklich von albernsten, affigen Serien zu Hochkultur und irgendwie sehr komplexen und dichten Sachen, ist es eigentlich eine Art von Anmaßung, eine Sache rauszupicken und zu behaupten, dass die für alle Genres das Beste wäre. Aber ich habe dann festgestellt, Pose ist für mich auf fast allen existenten filmkritischen Ebenen eine der besten Sachen, die ich nicht nur im letzten Jahr mit dir gesehen habe, sondern überhaupt gesehen habe. Pose erzählt die Geschichte der sogenannten Ballroom-Culture in den 80ern. Es geht also um die vor allem schwulen Szene. Es geht um, ja, nicht um Drag Queens, es geht um Transfrauen, Transpersonen auch, die sich dann in diesen Ballrooms verkleiden. Und es ist eine Art Parallelgesellschaft, wo es darum geht, der sehr weißen, sehr heteronormativen Gesellschaft in New York in den 80ern zu entfliehen. Es wird natürlich auch die Geschichte von AIDS und der politischen Nichtbekämpfung von AIDS erzählt. Und diese Serie ist natürlich offensichtlich sehr tragisch zwischendurch. Sie ist aber auch wahnsinnig witzig und warmherzig, unglaublich bildend und dabei wahnsinnig schön auch. Was ja auch ein Kritikpunkt an Pose war, dass irgendwie Leute gesagt haben, da wird die Ballroom-Culture zu so einer Art von High-Class-Event gemacht, die sie niemals war. Trotzdem hat Pose mich so berührt in jeder einzelnen Folge wie kaum eine andere Serie, die ich gesehen habe. Und deswegen möchte ich die nochmal in den Raum werfen, wenn sie nicht wissen, wohin mit sich. Ich finde, Pose ist ein Versuch wert.
Wer wäre ich, dass ich Sophie Passmann widerspreche in dem Fall? Eben, also sie hat mit allem recht, was sie sagt. Ich hab mir noch Kleinigkeiten aufgeschrieben, dass ich sehr froh bin, dass ich mir überhaupt jetzt wahrscheinlich erstmal für lange Zeit keine Essensdokus mehr angucken muss, weil ich einfach festgestellt habe, alles mit Essen im Fernsehen möchte ich nicht sehen. Ich finde es sehr, sehr schade, dass wir beide das Problem des literarischen Quartetts nicht lösen konnten, obwohl wir uns sehr oft dafür engagiert haben. Und dass ich immer noch nicht weiß und auch mir nie jemand erklären konnte, worum es eigentlich in der zweiten Staffel von Bad Banks geht.
Das ist total simpel. Wir müssen einfach einen Businessplan schreiben und nach Berlin fahren. Und wenn wir dann...
Das Wort Inkubator macht auch jetzt gerade wenig Sinn.
Inkubator muss leider geschlossen werden, weil das für die Lungen schlecht ist. Stimmt, ich habe auch noch ein paar abschließende Fragen. Warum zur Hölle konntest du eigentlich niemals Mad Men gucken? Musst du nicht beantworten, es sind einfach nur Gedanken, ja, die ich noch in den Raum geworfen habe. Wie viele Serien können noch mit Soundtracks von Billie Eilish unterlegt werden? Und gibt es eine Sache, die Phoebe Waller-Bridge nicht besser machen könnte? Und wann hören ironische Plattenspieler in Teenager-Serien auf? Das frage ich mich auch.
Ja. Ich habe noch eine Frage. Läuft eigentlich noch Germany's Next Topmodel?
Oh, das ist eine sehr gute. Gut, dass du das fragst. Ich glaube, ja, läuft noch.
Roger Willemsen. Eine unschöne Frau mit laubgesägtem Gouvernantenprofil bringt kleine Mädchen zum Weinen, indem sie ihre orthodoxe, hochgerüstete Belanglosigkeit zum Maßstab humaner Seinserfüllung hochschwindelt, über Persönlichkeit redet, sich aber kaum mehr erinnern kann, was das ist. Und sollte diese je zum Vorschein kommen, sie mit Rauswurf bestraft. Der Exzess der Nichtigkeit aber erreicht seinen Höhepunkt, wo Heidi Nationale mit Knallchargen Pathos und einer Pause, in der man die Leere ihres Kopfes wabern hört, ihre gestrenge Entscheidung mitteilt und Wertes von Unwertem Leben scheidet. Da möchte man dann elegant und stilsicher, wie der Dichter sagt, 6 Sorten Scheiße aus ihr rausprügeln, wenn es bloß nicht so frauenfeindlich wäre.
Matthias Kalle.
So viel Spaß, Mann.
Es war mir eine Freude und eine Ehre. Und ich habe mit niemandem lieber ein Jahr lang über Fernsehen gesprochen als mit dir. Und ich hoffe, wir sehen uns hinter Mikros bald wieder.
Ich glaube ja. Und es wäre auch.
Kleiner aus dem Nähkästchen geplant. Ursprünglich wollten wir eigentlich einen Podcast machen bei der Zeit, wo wir über die geilsten Verbrechen sprechen.
Ja. Und zwar sehr, sehr lange, bis irgendjemand sagt.
Bis die Leiche das Schlusswort sagt. Ja. Und das Schlusswort ist immer dann, je nachdem, welche Leiche das
fanden
ist.
Fanden die Leute nicht gut.
Fanden die irgendwie, meinten so beide Konzepte verstanden. Für sich würden auch, also können wir machen, aber nicht mit euch. Ja. Deswegen, ja, schade.
Ja. Naja, andermal mal vielleicht. Wir sitzen dran, ja. Mhm. Wir gehen jetzt mal in unseren Writers Room.
Ich würde mal sagen, bis Denver.
Ich würde auch mal sagen, San Francisco.
Bis Petersilie. Ciao, Kakao.
Machen Sie es gut. Wir hören uns.
Tschüss mit Öl.